Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Werbung. Wenn du deine Marke nicht nur sichtbar, sondern relevant machen willst und deine Zielgruppe wirklich erreichen möchtest, ist ein eigener Business-Podcast dein Format. Bei TLDR Studios entwickeln wir Business-Podcast-Formate, die strategisch auf Marken einzahlen. Ob Thought Leadership, Employer Branding oder Lead-Generierung, mit deinem Podcast kannst du deine Ziele auf den Punkt ansteuern. Erzähl uns von deiner Vision und wir entwickeln für dich ein Konzept, produzieren und steuern deinen Podcast auf allen relevanten Kanälen aus. Schau vorbei auf tldrstudios.com oder schreib uns eine Mail an podcast@tldrstudios.com.
Ende der Werbung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem richtig spannenden Gast, mit einer super spannenden Marke. Herzlich willkommen, Giuseppe von Cupra. Darf ich eigentlich sagen Cupra oder Seat? Wie sagen wir am besten?
Cupra, ist super.
Ja, sehr gut. Ja. Also, herzlich willkommen, Giuseppe.
Vielen Dank.
Wir haben schon ein schönes Vorgespräch gehabt. am liebsten würde ich gleich mit dir einsteigen. Aber sag mir doch bitte ein, zwei Worte zu dir, damit wir dann gleich einsteigen können in die Markenwelt von Cupra.
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Erik. Ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben. Und das an einem Freitagnachmittag. Mal gucken, wie groß oder wie hoch der Energy-Level noch ist. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Giuseppe Fiordespina ist mein Name. Ich bin seit 7 Jahren, man mag es kaum glauben, bei Seat Deutschland und verantworte damit für den deutschen Markt das Marketing der Marken Seat und Cupra. Und 7 Jahre deshalb so betont, weil die Marke Cupra, um die es ja heute wahrscheinlich geht oder ganz sicher geht, haben wir ja auch so besprochen, tatsächlich auch erst 7 Jahre alt ist. Das heißt, ich hatte das Privileg und die Aufgabe, wenn du so willst, Cupra von der Stunde Null auf marketingseitig mit zu begleiten und aufzubauen.
Richtig gut. Kannst du, weil wir gerade schon von der Entstehung gesprochen haben, von dieser noch sehr jungen Marke, kannst du mir noch mal ein bisschen den Hintergrund erzählen, wie es zu dieser Markenschöpfung gekommen ist? Was war das Ziel oder was ist das Ziel? Warum gibt es Cupra?
Ja, warum gibt es Cupra? Ich glaube, es gibt Cupra, weil wir bei Seat und zwar auch vor allem die Kollegen im Headquarter erkannt haben, dass es eigentlich noch einen Platz oder einen Whitespot gibt, der da heißt, oberhalb des Volumensegment und unterhalb des Premiumsegments. Also in diesen, ich sage jetzt mal, in dieser Sandwich-Position tümmeln sich nicht so viele Marken und haben es tatsächlich auch gar nicht so viele Marken hingeschafft. Und da haben wir eine Chance gesehen, eine neue Marke zu etablieren. Und ich glaube, das war einfach auch tatsächlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das ist eigentlich per se der Grund. Natürlich hat es auch wirtschaftliche Gründe, weil wenn du verstehst, dass man eine Marke unterhalb vom Premium-Segment positionierst, dann hat es natürlich auch Margentechnik, eine gewisse Attraktivität und damit natürlich auch die Chance für Seat SA und damit eben auch für uns Seat Deutschland weiter zu wachsen, ne? Nämlich mit einer zweiten Marke, die auch eine komplett neue Kundengruppe anspricht und damit eigentlich schon fast ergänzend zu Seat fungiert.
Kann ich total gut nachvollziehen. Ihr versteht euch ja selbst so als Challenger-Brand und obwohl ich vermutlich schon ein Ticken zu alt bin für eure Kernzielgruppe oder weiß ich gar nicht, ich bin jetzt 54, falle ich noch in die Zielgruppe rein oder? Ja, ja? Okay, gut. Ja.
Die, so alt bist du noch nicht.
Dankeschön. Die am Freitagnachmittag fühle ich mich manchmal alt, aber die für mich, als ich euch zum ersten Mal wahrgenommen habe, weiß ich noch ganz genau, wie ich bei uns in der Nachbarschaft die Straße hochgelaufen bin und einen Cupra gesehen habe und davor stand. Und ich bin jetzt auch kein großer Automobilexperte, aber ich dachte, guck mal, das ist ein attraktives Elektrofahrzeug. Und ich hätte damals nicht gedacht, also ist vielleicht auch viel Vorurteil jetzt hier in der Analyse, dass das im Grunde eine Marke einer sehr, sehr etablierten Konzernstruktur ist. Die Challenger-Rolle in diesem Markt, ist die nicht auch schon hart umkämpft? Also ist nicht gerade der EV-Markt voll mit Challengern?
Ich glaube, inzwischen ist das so. Ja, als wir vor 7 Jahren da reingegangen sind, gab es, glaube ich, noch gar nicht so viele Challenger. Ich glaube, ich muss auch richtig stellen, dass Cupra ja nicht nur Elektrofahrzeuge vertreibt. Also wir haben eine inzwischen sehr breit aufgestellte Produktpalette, sowohl was die Segmente angeht, aber auch was die Antriebe angeht. Also wir haben teilelektrische, also hybride Antriebe, wir haben vollelektrische Antriebe, aber wir haben auch noch den ganz klassischen, ich sage jetzt mal, Benzinantrieb. Und das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil es gibt ja auch unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Kundenpräferenzen, was das Thema angeht. Ne? Also wir können vielleicht auch später nochmal ein bisschen dedizierter in das Elektrothema einsteigen, aber nicht alle Menschen in Deutschland wollen oder können Elektromobilität anwenden aus unterschiedlichen Gründen. Das ist jetzt nicht besonders Cupra markenspezifisch, aber das gilt natürlich auch mit zu berücksichtigen. Jetzt auf deine Frage zurückzukommen, Challenger Brand. Ich glaube, der Grundgedanke der Challenger Brand, so wie wir es jetzt, bedacht und implementiert haben, ist ja die Tatsache, dass, du hast es vorhin gesagt und ich auch im Intro, dass die Marke erst 7 Jahre alt ist. Also im Prinzip haben wir ja gar keine, Legacy und wir haben auch keine Historie. Also wir können ja gar nicht nach hinten schauen. Also es gibt gar nichts, von dem wir schöpfen können. Was viele Marken tun, aus gutem Grund, wenn ich die Geschichte hätte, würde ich sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar einsetzen. Aber das ist nicht gegeben. Deswegen können wir ja quasi qua Alter und Umstand nur nach vorne schauen. Ne? Und eine Challenger-Brand bedeutet für uns eigentlich, dass wir das, was bisher passiert ist und die etablierten Marken und das, was die tun, durchaus in der Lage sind, mit unserem Mindset und mit dem Alter, das wir haben, und mit den frischen Gedanken halt in Frage zu stellen. Ne? Und deswegen sind wir dann auch immer wieder bei dem Narrativ, dass wir Dinge in Frage stellen, neu denken und das Establishment ein Stück weit auch herausfordern. So, und das ist quasi so ein bisschen die Essenz oder die Charakteristik, die wir bei Cupra als Challenger Brand bezeichnen.
Verstehe ich. Kannst du, also bei Automobil ist ja die Verlockung immer groß, dass man sehr viel übers Produkt redet. Ich möchte mich jetzt disziplinieren, auch wenn ich schon ganz viel vorher jetzt von meiner eigenen Beobachtung und ich habe dem Vorgespräch auch von meiner eigenen, ich bin ja auch Cupra-Fahrer, jedes Mal, wenn ich hier ein Miles-Auto in Hamburg und in Berlin nehmen kann, vor allem in Hamburg, bin total happy mit dem Produkt. Ich will das mal nach hinten stellen und mal so gucken, was ihr anders macht. Die erste Frage, die ich so hatte, war natürlich, wie gewinnt ihr Kunden und wie sieht eure, ich weiß wie früher ungefähr, wie Kunden gewonnen wurden in der Automobilwelt. Aber mich interessiert natürlich auch so, dass man die Distributionsseite nennen würde, aber auch sowas wie, was ist euer Handelsmodell, Händlermodell, habt ihr ein Agenturmodell, kannst du mich ein bisschen in das Ökosystem einweihen? Bitte.
Okay, erstmal freue ich mich, dass du gerne Cupra fährst. Und das ist, glaube ich, schon der erste Schritt. Nämlich, wir sind in der Lage, die Kunden auch durch das Produkt, aber auch durch unser Markennarrativ zu begeistern. Das ist schon mal das eine. Das andere ist, wenn du es jetzt konkret auf unser Distributionsmodell, runterbrichst, dann machen wir gar nicht so viel anders als die anderen Hersteller. Ne? Also wir haben auch einen klassischen Handel, den stationären Handel. Wir haben natürlich auch solche Partner, ne, du hast gerade angesprochen, Miles, wo wir über Abo-Modelle oder Sharing-Modelle unsere Fahrzeuge erlebbar machen. Und dann haben wir, ich sage jetzt mal, das Marketing, was nicht nur produktbezogen ist, sondern vor allem erlebnisorientiert ist. Und da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Also da spielen klassische Events, wenn du so willst, wobei die bei uns gar nicht so klassisch sind, in der Rolle. Aber da spielt natürlich auch das ganze digitale Ökosystem eine Rolle. Ja, und vielleicht ist wichtig für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht wissen, oder Zuhörerinnen auch natürlich, dass wir, ja, du hast vorhin ja kurz angesprochen, ja, zum Volkswagen-Konzern gehören. Das heißt, wir greifen auf auf das Vertriebs- und Handelsnetz des Konzerns zu. Und das haben wir ja auch ein Stück weit sehr, sehr lange Jahre schon etabliert mit der Marke Seat und haben es aber natürlich weiter entwickelt mit oder für die Marke Cupra. Und ich glaube, was besonders visibel ist, wenn wir einmal beim stationären Handel bleiben, ist, dass wir auch in einer verhältnismäßig kurzen Zeit, weil 7 Jahre hört sich dann immer vielleicht für den einen oder anderen lang an, aber für in der Automobilindustrie ist es quasi, wie soll ich sagen, ein Wimpernschlag, wenn du so willst. Vielleicht in Zukunft nicht mehr, aber bisher war es zumindest so. Wir haben es tatsächlich geschafft, in diesen 7 Jahren halt unseren kompletten Handel auf umzurüsten. Ne? Also wenn du heute in eine Cupra Garage, so nennen wir unsere Handelsbetriebe, wenn du da reingehst und gerne alle ZuhörerInnen einmal in die Cupra Garage nach diesem Podcast, dann merkst du, dass wir auch vom Look, vom Design sehr, sehr, ich sage jetzt mal, herausstechen, sehr modern, sehr jung und sehr untypisch für einen klassischen Handelsbetrieb aussehen und aufgestellt sind. Also bei uns gibt es keine klassischen Verkäuferarbeitsplätze, also mit diesem, wie soll ich sagen, der Verkäufer versteckt sich hinter Monitor und der Kunde versucht, seine Wünsche loszuwerden, sondern es geht eher darum, dass wir halt eine moderne Art des Dialoges und der Kommunikation bevorzugen.
Wie viel von diesen Garages gibt es?
Wir haben ich glaube, 500 plus Betriebe. Mhm. Ja. Also wir sind eigentlich sehr, sehr, ich sage jetzt mal, gut und sehr, sehr gleichmäßig in Deutschland distribuiert und das ist natürlich auch eines der Erfolgsrezepte, ne? Also der Zugang zu der Marke Cupra ist gegeben in Deutschland.
Ja, richtig gut. Okay, das verstehe ich. Das ist natürlich ein richtiger Jumpstart innerhalb von 7 Jahren gleich so ein dichtes Netz. Aber du hast ja auch erklärt, woher das kommt. Das verstehe ich sehr gut. In welche Rolle spielen digitale Technologien und Innovationen jetzt gerade aus der Marketingstrategie heraus bei euch?
Also da fange ich mal beim Kunden an. Ne? Unsere Kunden sind im Schnitt zur Industrie und auch in den Segmenten, in denen wir agieren, 12 Jahre jünger. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr jung im Vergleich.
12 Jahre jünger als der Durchschnitt.
Genau, ja. Das heißt, wir bedienen in jedem Segment, ich sage immer, das jüngste Extrem. Ne? Also unsere Kunden sind sehr, sehr jung. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, Erik, und das sage ich immer so zur Veranschaulichung, dass viele der Menschen, mit denen wir in Kontakt treten und die, wie soll ich sagen, die sich für Cupra begeistern, nicht alle, aber viele, wie soll ich sagen, ein Leben ohne WLAN und ohne Spielekonsole gar nicht kennen.
Ja.
Und ohne Smartphone. Das heißt, die, um es jetzt mal konkret runterzubrechen, die Nutzung digitaler Medien und auch digitalen Content in unserer Zielgruppe ist schon extrem hoch. Deswegen, man könnte sagen, wir müssen, aber auf der anderen Seite sage ich, wollen wir und erkennen wir natürlich den Wert und den Vorteil, den uns das digitale Ökosystem gibt, um mit den Kunden und Kundinnen in den Austausch zu kommen. Also wir sind, um es mal auf den Punkt zu bringen, sehr, sehr digital unterwegs und probieren uns auch in vielen digitalen Themen, sei es jetzt digitale Kanäle, Social Media sowieso. Ich glaube, da kommen wir, egal welche Marke, nicht dran vorbei. aber auch in neue Technologien, ne? Also Stichwort Mixed Reality, Augmented Reality, aber natürlich auch zukünftig und immer mehr das Thema KI, was ja sowieso in aller Munde ist.
Werbung.
Der deutsche KI-Gipfel findet am 7. Juli in Stuttgart statt. Er wird organisiert von unseren Freunden von Project A und dort werdet ihr richtig gute Praxisbeispiele sehen, tolle Vorträge, könnt euch vernetzen mit Expertinnen und Experten und mit dem Code ERIK99, ERIK mit K, könnt ihr die Tickets für nur 99 Euro sichern. Ich freue mich, wenn wir uns am 7.7. in Stuttgart sehen.
Ende der Werbung.
Kannst du mir ein Beispiel nennen? Also ich kann mir jetzt was vorstellen, aber in der alten Welt war das Element, womit sich die meisten Kaufinteressenten beschäftigt haben, der sogenannte Konfigurator. Jetzt hast du gesagt, die sind 12 Jahre jünger und wir haben jetzt das Jahr 2025. Also die meisten sind dann vermutlich auch durchaus irgendwie dann zwischen Führerscheinalter und, keine Ahnung, 25 Jahren im Einstiegssegment. Mhm. Richtig?
Ja.
Also das heißt, es wird ja aus einer Generation plus ranwachsen, deren erstes Auto ein Cupra ist.
Genau.
Ja. Und lass mich raten, den muss ich nicht mit einem Car-Konfigurator kommen, so wie ich das vor 20 Jahren gemacht habe.
Ja und nein. Also wir sehen, dass der Konfigurator natürlich im Rahmen unserer Owned Channels, ne, also sprich Webseiten und Co., immer noch das Herzstück ist. Warum? Weil die Leute sich quasi damit natürlich auch auseinandersetzen, mit dem Produkt auseinandersetzen und wie soll ich sagen, da auch die Informationen sich holen. Was wir aber auch sehen, ist, dass Kunden immer offener sind und übrigens auch der Handel, und das ist, glaube ich, schon ein Gamechanger an der Stelle, immer offener sind für digitale Lösungen. Also nicht nur die digitale Kommunikation, sprich, ich sage mal, klassische Kampagnen, national wie lokal, sondern auch immer mehr sich für Themen interessieren und auch offen dafür sind, die vorher vielleicht nicht ganz so auf der Bucketlist standen. Ich mache es jetzt mal so konkret, weil sonst bleibt es auf so einer Metaebene. Wir haben vor einem Jahr hatten wir die Herausforderung, dass wir einen neuen vollelektrischen SUV gelauncht haben, den Cupra Tavascan. Der ist inzwischen auch schon auf Deutschlands Straßen und genießt eine große Beliebtheit zum Glück. Der Tavascan war zu dem Zeitpunkt des Launches noch nicht flächendeckend im Handel vorrätig. Also du konntest das Auto zwar bestellen und du konntest das Auto natürlich auch konfigurieren, aber nicht alle Händler oder die wenigsten Händler hatten in der Pre-Launch-Phase ein physisches Auto da. Ja. Was wir aber auch wissen, ist, dass die Kunden, egal wie sehr sie sich in den digitalen Ökosystemen sich zu Marke und vor allem natürlich zu Produkt informieren, dann im Durchschnitt doch noch 1,7 Mal ins Autohaus gehen. Ja. Und ich sage das immer, und ich sage immer ganz liebevoll, einmal müssen die schon über den Lack streichen, bevor sie sich dann letzten Endes für ein Auto entscheiden. Wir sprechen ja immer noch von einem High-Investment-Product. Ne? Das ist ja jetzt kein Mitnahmeprodukt, weiß ich nicht, Mathe-Stäbchen bei DM, sondern die Autos kosten ja ein bisschen was Geld. Und natürlich wollen die meisten vielleicht dann auch noch einmal um den Block fahren vielleicht eine Probefahrt zu machen, um zu gucken, wie sich's denn anfühlt hinterm Steuer von so einem Fahrzeug. So, das war nicht möglich. Und stattdessen haben wir dann gesagt, okay, wir nutzen jetzt eine Technologie, nämlich Mixed Reality, was uns die Möglichkeit gibt, im reellen Umfeld, also sprich im Handel, mittels virtuellem Element, nämlich das Auto, dem Kunden dann doch, das Auto zu präsentieren und mit dem Verkäufer, wir nennen die Cupra Master bei uns, also mit dem Cupra Master dann natürlich entsprechend Beratungsgespräch zu führen. Also wir haben diese Technologie genutzt. Was konnte man da machen? Hast halt deine MetaQuest 3, so ist es, glaube ich, ja, aufgesetzt und du konntest quasi in deinem reellen Umfeld als virtuelles Element den Cupra Tavascan sehen in Originalgröße. Du kannst da drum rumlaufen, du kannst dir Farben auswählen, Felgen auswählen und du kannst sogar in das Auto einsteigen und dir, ich glaube, drei Ausstattungsvarianten, zeigen lassen, die das Fahrzeug zu bieten hat. Und dann gab es noch so, oder gibt es so ein paar Gimmicks mit, weiß nicht, Musik ein- und ausschalten, Tür auf und zu, Kofferraum, ganz wichtig, ne? Die Kunden wollen auch immer ein Gefühl für den Kofferraum haben. Und das hat dazu geführt, dass das Auto, obwohl es nicht physisch da war, trotzdem erlebbar wurde und dem Cupra Master natürlich die Chance gegeben hat, noch intensiver in den Austausch mit dem Kunden oder der Kundin zu gehen und entsprechend halt die Fragen und Themen, die Kunden auf dem Herzen haben, bei solchen Gesprächen zu beantworten und hoffentlich das Auto dann in den Warenkorb zu legen, sozusagen. Ne? So, warum erzähle ich das jetzt alles? Weil die normalerweise, und das so ein bisschen vielleicht auch ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal Vorurteil, der Handel, insbesondere der Autohandel, ja immer so ein bisschen abgestempelt wird als, anti-digital, ja, beziehungsweise nicht so wirklich offen für solche Sachen. Das kann ich jetzt an der Stelle gerade mit Cupra eben nicht bestätigen. Und die Besonderheit war wahrscheinlich nicht so sehr die Thematik des digitalen Tools, was wir da genutzt haben, sondern weil wir halt Need befriedigt haben. Und das ist insbesondere bei solchen Sachen immer eine Vorgehensweise, die halt extrem wichtig ist. Also Need im Sinne von Kunden-Need, ne? Der Kunde wollte das Auto erleben, aber auch Need im Handel zu befriedigen, weil der Handel möchte natürlich ein Beratungsgespräch führen. Es gestaltet sich aber natürlich schwierig, wenn physisch kein Fahrzeug vor Ort ist. So, ja. Und das sind immer so, Situationen, die ich persönlich sehr liebe, weil das, Marketing als, nennen Sie es mal, auch Support- und Innovationstreiber am Ende fungiert. Und das sollte es eigentlich in Zukunft oder generell sein, ne? Statt, ganz provokant, Weißraumbefüller zu spielen.
Ja, das verstehe ich. Kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe gleich nochmal eine Frage zum Thema, wie kann man das eigentlich dann messbar machen? Aber ich finde das jetzt für so eine Customer Journey als Experience und jemanden besser in den Funnel zu überzeugen, total nachvollziehbar. Nur zum Verständnis, wenn ihr so Mixed Reality oder Virtual Reality Themen habt, dann könntet ihr im Grunde das ja auch vom Standort Autohaus ja auch entkoppeln. Ne? Also ihr könntet praktisch diese Experience ja auch auf Festivals oder dort, wo halt die potenziellen Kunden sind, lokal unabhängig diese Experience ermöglichen, oder?
Das machen wir auch.
Ne? Okay,
cool. Also in zwei Richtungen. Das eine ist, wir nutzen solche Experience auch für Marken- und Produktpräsentationen außerhalb des Autohauses, also auf nationaler Ebene, wenn wir Events machen. Aber der Handel hat das auch schon so genutzt, ne? Weil cool. Der Handel ist ja nicht nur, im eigenen Haus tätig, sondern die kümmern sich natürlich auch um die Bewerbung in ihrem lokalen Umfeld, um die Marktbearbeitung in ihrem lokalen Umfeld. Und da können solche Sachen, die ja relativ einfach zu handeln sind, weil du brauchst ja im Prinzip nur die Brille, haben das und wenden das auch weiterhin an. Ja? Und daraus ist natürlich auch die Idee entstanden, beziehungsweise die Weiterentwicklung entstanden, weil das ganze Projekt, was ich gerade beschrieben habe, hat mit Tavascan angefangen inzwischen ist die komplette Produktpalette da integriert.
Klar, cool, verstehe ich. Giuseppe, ich muss dich etwas fragen, was ich in meinem Alltag jedes Mal, wenn ich, ich bin kein Automobilexperte, aber halt irgendwie schon irgendwie ein potenzieller Kunde. Ich arbeite in der Hamburger Innenstadt, ich weiß nicht, wie gut du Hamburg kennst, aber wenn ich so in die Ecke Hohe Bleichen, Große Bleichen, Jungfernstieg laufe ich jetzt praktisch an dieser Next-Gen-Automobilanbieter-Welt vorbei. Ne? Ich will jetzt nicht nur Namen nennen, aber gibt einen, wir können auch Namen nennen. Also, ne, da gegenüber diesem Studio hier, wo wir es aufnehmen, ist Polestar. Mhm. Die haben einen Showroom mitten in der Stadt, die machen Probefahrten. Mhm. Und dann laufe ich, früher war noch Tesla in den großen Bleichen. Dann haben wir jetzt haben wir überwiegend drei asiatische EV-Anbieter, die da Showrooms haben. Meistens stehen da mehr Menschen. Also die haben im Grunde das leere Autohaus von der Vorstadt in die Innenstadt verlagert. Außer bei Polestar ist bei keinem was los. Bei Tesla war damals richtig viel los. So, warum erzählt er das? Weil ich mich immer frage, so eine Customer Journey lebt ja eigentlich nur davon, wenn, ich finde es okay, die Experience dort hinzubringen, wo die Menschen sich sowieso schon aufhalten, auch wenn sie vielleicht nicht von morgens bis abends über Auto kaufen nachdenken. Ich frage mich, was deine Beobachtung ist, wie die Branche im Allgemeinen, aber mich interessiert natürlich besonders, wie ihr das gelöst habt, wie ihr diese Messbarkeit von Discovery, Experience und danach das in einen, wie auch immer, gearteten Sales-Funnel rüberzubringen. These, ich glaube, in der Automobilbranche gibt es in Summe noch wahnsinnig viel Aufholbedarf, diese Kette, diese Journey-Kette messbar, effizient, kundenzentriert zu optimieren. Also gerade, weil ja auch viel at risk und at stake steht. Kannst du meine These nachvollziehen oder sagst du, nee, Erik, da lebst du in einer komischen Bubble?
Ich kann nachvollziehen, was du mir gerade, skizziert hast. By the way, dass Marken mit sogenannten Flagship-Stores oder wie auch immer man sie nennt, in die Städte gehen und damit, dahin gehen, wo die Menschen sich auf natürliche Weise aufhalten, statt die Menschen aufzufordern, am Samstag Mittag in das Gewerbegebiet zu fahren. Das ist ja nicht neu, Erik. Mhm. Ne? Das gibt's ja schon eine Weile. Ich meine, neue Marken wie, du hast jetzt Polestar genannt, aber viele andere Marken haben Tesla, war glaube ich so mit das prominenteste Beispiel, hat es ja, noch ausgeführt. Ich glaube, da ist nichts falsch dran. Ja? Die Frage ist immer, was ist die Aufgabe von solchen Stores, Nummer eins. Und Nummer zwei, kann eine Marke, die nur solche Stores betreibt, also sonst kein solides Vertriebsnetzwerk hat, überhaupt, überleben, weil nur in den großen Städten mitten in der Stadt für teuer Geld, by the way, die Autos auszustellen, hat noch nicht die Aufgabe erledigt.
Das glaube ich
sagen
auch.
Sagen wir es mal so. Ne? Ja. Jetzt zurück zu deiner Frage. Also wir haben auch zwei Stores in den Städten, aber eben nicht nur. Das ist ein Komplementär zu sehen und nicht solitär sozusagen. Ne? Also unsere Cupra City Garagen, so nennen wir sie, haben wir jeweils in München und in Berlin, auch sehr, sehr zentral. Wobei für mich das Thema oder diese City Garagen in erster Linie dazu dienen, Markenvisibilität zu erzeugen, weil da laufen einfach viele Menschen dran vorbei und wenn es gut gemacht ist, gucken die auch mal rein. Und wenn da noch was los ist oder Dinge passieren, die sie interessieren, dann wagen sie vielleicht noch einen mittellangen bis langen Aufenthalt. Ja? So, und dann sind wir bei der Customer Journey und da gebe ich dir recht. Ich glaube, die Automobilindustrie ist gerade bei Customer Experience und Customer Journeys an vielen Stellen, ich würde schon sagen, noch in der Steinzeit. Ja. Aber solche City-Stores oder Flagship-Stores, ist ja egal, wie wir sie nennen, können schon dazu beitragen, gerade in dem Bereich, diese Kette aufzubauen. Ne? Also für uns ist das, wir nutzen Berlin und München nicht nur, um Autos zu verkaufen, sondern in erster Linie, um die Marke erlebbar zu machen. Ja? Und dann nutzen wir es auch, um ehrlich zu sein, und dafür ist es auch da, und das gehört, finde ich, im Marketing auch dazu, Dinge auszuprobieren. Also wenn du so willst, ein klassischer Testmarkt. Ne? Also wir machen da Sachen, wenn sie gut funktionieren, dann überlegen wir uns, wie wir das auf den ganzen Handel ausrollen oder überlegen uns, wie wir das weiterentwickeln können für die City-Garagen. Und wir versuchen das wirklich auch, oder was heißt versuchen, wir messen das auch. Ne? Also wir haben ganz klar uns zur Aufgabe gemacht, zu sagen, nicht nur den Traffic zu messen, sondern zu sagen, wie schaffen wir Touchpoints in der City-Garage, aber eben auch außerhalb, um die Leute quasi in unseren Loop zu bringen. Und natürlich ist das Thema QR-Codes, Anmeldungen zu Events, die da stattfinden, Newsletter und solche Themen, wie soll ich sagen, das klassische Ökosystem, was wir da anwenden. Was gut funktioniert, kann ich dir auch sagen, ist, dass wir immer wieder wirklich auch interessante Themen oder Partner haben, die wir in unsere City-Garagen einladen. Teilweise geben wir denen auch unser Space, stellen wir unseren Space zur Verfügung für deren Themen. Also ich mache dir ein Beispiel. Eine Runner-Community, die in München sehr, sehr stark ist, die treffen sich dann quasi in der Cupra City-Garage, machen dann quasi einen Sport und kommen dann zurück und haben dann da so ein Fresh-Up und trinken, essen noch was und kommen so auf eine sehr native Art und Weise mit Cupra in Verbindung. Warum machen wir das? Weil das Thema Sport, und das wissen wir aus ganz vielen Analysen, bei uns überindexiert ist in der Affinität unserer Kunden, weil unsere Kunden, so ist die Marke ja auch ausgerichtet, sehr sportlich sind. Ne? Auch unsere Produkte, du hast vorhin gesagt, das Design, das ist alles sehr, sehr, ich sage jetzt mal, sportlich ausgerichtet, und deswegen ist das quasi was unsere Kunden interessiert. Das ist jetzt nur ein banales Beispiel. Gleiches mit dem Thema Musik, gleiches mit dem Thema Design. So. Und das machen wir in regelmäßigen Abständen und immer wieder. Also das Thema ist, und ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt bei solchen City-Stores. Es ist halt nicht damit getan, wenn du das einmal im Monat oder einmal im Quartal machst, sondern du musst da wirklich dafür sorgen, dass da immer wieder was passiert. Und du musst auch dafür sorgen, dass die Leute die Chance haben, mit dir in den Austausch zu kommen, auch über das Erlebnis im Store hinaus.
Super spannend. Ich frage mich immer wieder, gerade bei so einer verhältnismäßig langen Customer Journey, ne, die Entscheidung für ein Automobil, gerade wenn man jetzt irgendwie zum ersten Mal kauft oder vielleicht die Marke auch wechselt, was ja bei einer 7 Jahre alten Marke, ihr werdet ja vermutlich viele von anderen Marken wegziehen. Ich frage mich immer wieder. Das bleibt nicht aus, ja, aber oh boah, ich finde das aber, wie du sagst, Steinzeit. Man soll jetzt nicht mal von der Panel of One eigenen Experience sprechen, ne? Aber ich glaube, ich habe in meinem Leben schon 1, 2, 3, 4 unterschiedliche Automarken gefahren. Und es
gibt. Das haben wir nicht so gerne, Erik. Du bist ja der klassische illoyale Kunde.
Nee.
Oder waren das immer die gleichen Marken?
Ich bin einfach wahnsinnig alt. Und so, und die, und naja, also ich kann ja sagen, mein erstes Auto war ein alter Golf. Mein zweites Auto war ein alter Polo. Mein drittes Auto war ein alter, sehr alter Mercedes. Und seit 10 Jahren bin ich, und dann habe ich mal ein Audi gefahren und jetzt fahre ich Volvo. So. Und das sind ja jedes Mal, egal ob es jetzt Firmenwagen oder eigene Entscheidungen sind, relativ große Entscheidungen. Und ich würde behaupten, es gibt kein einziges Business Vertical, was so viel Customer Lifetime Value relativen Customer Lifetime Value generiert hat, mit so schlechten CRM. Mhm. Bei den Anfangs ist es egal, weil es Gebrauchtwagen sind, da wusste im Grunde der OEM nicht, wer ich bin, weil ich auch nicht in Vertragswerkstatt, also weil ich auch die Werkstattlösung sehr unkonventionell gemacht habe. Aber jetzt mal, seit mein Customer Lifetime Value relativ hoch ist, muss ich sagen, es gibt keine Kundenbeziehung, wo ich CRM-technisch so wenig angefasst werde, wie in meiner jetzigen Situation. Jetzt wollen wir ja nicht über andere Marken sprechen.
Ich glaube, ich muss zur Ehrenrettung sagen, dass das natürlich wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Marken beziehungsweise zu anderen Industrien ja ungleich komplexer ist. Ne? Weil du hast den Handel, du hast den OEM, du hast den Kunden, du hast die unterschiedlichen Touchpoints. Und ja, ich glaube, das größte Problem was übrigens immer noch gibt und meines Wissens auch noch keiner wirklich gut gelöst hat, zumindest kein Automobilhersteller, den ich kenne, ist, dass die gute Integration oder beziehungsweise die perfekte Schnittstelle zwischen, ich sage jetzt mal, Hersteller und Handel. Ja? Weil da bricht manchmal oder sehr oft das Thema auch ab, beziehungsweise hast du immer wieder Probleme in Sachen End-to-End. Ja? Und ja. Ich glaube, das ist immer noch eine Nuss, die zu knacken ist und die, wie soll ich sagen, dir jetzt natürlich neue Marken wie wir, aber vor allem natürlich auch die asiatischen Marken halt dann vormachen, wie es geht.
Ja, das total. Aber ich stimme dir total zu, das ist eine Frage, aber die Komplexität ist ja hausgemacht. Dass Händler und OEMs, sagen wir mal, also in meiner Wahrnehmung, aus meiner Kundenwahrnehmung, haben die es in der Vergangenheit oft als Konkurrenten empfunden. Was bei mir zum Beispiel dazu geführt hat, dass die Leasinggesellschaft besseres CRM gemacht hat als der OEM oder der Händler. Aber lass uns darüber nicht streiten. Jetzt sind wir im Jahr 2025 und wir haben ganz viele Challenger und der Druck ist ja auch höher als in den Jahren, wo es vermeintlich einfacher war.
Absolut.
Aber ich finde schon mal gut, dass du meinen Kummer so ein bisschen aus einer Marketierbeobachtung und ich komme ja eher so aus dem D2C, da rabbe ich mir immer die Augen, wie relativ langsam so ein Prozess noch geht. Aber bei euch, ihr seid ja die Challenger-Brand. Das heißt, wie macht ihr denn datenbasierte Entscheidungen im Marketing und wie könnt ihr vor allen Dingen auch so, das ist mein zweiter Punkt, wie könnt ihr dieses ganze User-Centricity-Thema gewinnbringend oder nutzbringend für euch einsetzen?
Also was wir versuchen, ist natürlich unsere Systeme zu synchronisieren und zu harmonisieren, ne? damit wir und natürlich auch am Ende der Handel, wie soll ich sagen, was davon hat, und das Erlebnis beim Kunden halt, wie soll ich sagen, seamless ist. Weil der Kunde macht ja keinen Unterschied zwischen, oh, das ist jetzt eine Nachricht vom Hersteller, oh, richtig, das ist jetzt eine Nachricht vom Handel und oh, das ist jetzt eine Nachricht von der, weiß ich nicht, von der Leasing oder von der Bank. Ne? Weil,
ja, richtig.
Also für den Kunden spricht ja immer die Marke. Ne? Ich würde lügen, wenn ich dir sage, dass es bei uns perfekt ist. Ne? Uns gelingt auch nicht alles, aber wir versuchen sehr, wie soll ich sagen, dadurch, dass wir auch an vielen Stellen Dinge neu denken und keine vorgefertigten Prozesse in dem Fall haben, versuchen wir da irgendwie drauf zu achten, dass wir zumindest die Visibilität und den Durchgriff haben, egal von welchem Touchpoint wir jetzt sprechen. An manchen Stellen gelingt es uns gut, an anderen Stellen gelingt es uns immer noch nicht so gut. Ich glaube, das Thema OEM, also wir als Hersteller und Handel, sind da schon echt auf einem guten Weg. Also was heißt das konkret? Also woran wir jetzt gerade arbeiten, ist zum Beispiel, dass wir die CRM-Systeme, die im Handel sind, kompatibel machen beziehungsweise Schnittstellen bauen zu unseren Systemen, weil wir natürlich dann viel schneller die Daten an den Handel spielen können und andersrum auch, beziehungsweise am Ende, und das ist eigentlich mein Interesse, ich verstehen will und auch monitoren will, was über die ganze Customer Journey passiert ist und nicht irgendwie vor meiner Haustür dann von einem Bermuda-Dreieck stehe sozusagen.
Ja, verstehe ich. Ist das eine Frage der Technologie oder der Organisation oder vielleicht auch der Incentives? Also Beispiel, wieder aus der Praxis, eins meiner Haus, das ist keine Marke, die euch jetzt betrifft, aber ein Autohändler, der schon einiges Umsatz mit mir gemacht hat, der hat mich mal gebeten, ob ich nicht mich mit einer anderen E-Mail-Adresse anmelden könnte. Und wir beide wissen, warum er das getan hat. Und da habe ich gesagt, okay, das ist kein Tech-Problem, das ist ein Incentive-Problem. Und ein Steuerungsproblem, vermutlich auch ein kulturelles. Aber auf meine Frage, was würdest du sagen, wie würdest du es in Reihenfolge bringen? Tech, Orga, Incentive?
Also ich glaube, es ist tatsächlich ein technisches Problem erstmal, ne? Aber nicht im Sinne von, dass nicht lösbar ist, sondern dass man das halt implementieren muss. Ja? Das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, tatsächlich das Thema Mindset. Ja, ich glaube, dass gerade der Handel, aber auch in der Vergangenheit die Marken nicht so sehr abhängig davon waren, ne? Weil ein Auto muss man halt haben, so. Mhm. Ja. Und ich glaube nicht so sehr, dass das ein Incentive-Thema ist. Ich erkläre dir auch, warum. Mhm. Wir haben eine Studie gesehen, wo wir quasi verglichen haben, wie hoch die Conversion ist zwischen einer Marke, die quasi die Lead-Bearbeitung incentiviert und einer Marke, die es nicht incentiviert. Ja? Mhm. Und die Unterschiede waren nicht besonders groß. Ich glaube, lass mich lügen, aber wir waren, glaube ich, der Gap war 3,7% oder sowas. Okay. Das ist natürlich schon viel auf die Skalierung hochgerechnet, weil wir reden ja nicht nur mit einer Person oder mit 10. Aber es ist nicht so, dass ich daraus erkennen konnte, dass wenn wir jetzt unsere Leads dramatisch incentivieren, dadurch die Qualität und die Interaktion mit dem Kunden besser und schneller wird. Ja? Mhm. Ich glaube, was ein großes Problem ist immer noch, ist das Thema Mindset. Ne? Also der Umgang auch im Handel mit dem Thema Leads. Ne? Ja. Also da gibt es ja alle möglichen Diskussionen und die gibt es ja schon seit Jahren. Ich bin ja jetzt auch nicht das, ich bin ja ein Car-Guy, ich mache das ja schon einige Zeit. Und die Diskussion ist immer die gleiche, ne? Also Lead-Qualität und Freibiernasen, also im Sinne von, die wollen nur irgendwie, die wollen nur am Wochenende irgendwie, ein Auto haben oder. Ich glaube, das hat sich mit der Zeit und auch mit der Notwendigkeit wird sich das immer mehr reduzieren, weil ich glaube, das, was du am Anfang gesagt hast zu dem Thema, ist auch sehr wahr. Bisher hatten sie es, oder bis vor ein paar Jahren hatten auf der Handel das nicht nötig, sage ich mal. Inzwischen ist es wichtig, den Kunden bei der Stange zu halten, ja, und neue Kunden zu akquirieren, weil sonst kein Wachstum generiert werden kann. Und ich glaube, aus dieser Not heraus ist das Thema jetzt schon ein bisschen stärker auf der Agenda.
Ja. Das glaube ich. Wie siehst du denn so mit Blick auf die Zeit, wie siehst du denn so die Zukunft für Automobilmarketing im Allgemeinen, aber auch gerne spezifisch jetzt auch auf Cupra? Aber was denkst du so, was wären die weiteren Schritte, aber auch durchaus auch die Herausforderungen, die es zu lösen gilt, sein in den nächsten Jahren?
Ich glaube, nur eine starke Marke wird überleben. Mhm. Ja, ich glaube, auch die Rückbesinnung auf die Uraufgabe von Marketing, nämlich Marken oder eine Marke zu bauen, die auch eine gewisse Begehrlichkeit hat, wird immer wichtiger, weil technisch und von den Features nehmen sich die Unternehmen und die Marken wahrscheinlich nicht viel und in Zukunft auch immer weniger. Wenn wir dann schon in Richtung, ich sage jetzt mal, Abo oder auch Carsharing-Modelle gehen, wirst du schnell verstehen, dass es wichtig ist, an der Markenpräferenz zu arbeiten, weil sonst wirst du einfach, wie soll ich sagen, ganz schnell ersetzbar oder einfach nicht wichtig. Ja. Mhm. Und das zweite Thema ist, ich glaube, das Marketing muss sehr viel stärker, wie soll ich sagen, im Unternehmen sich als Innovationstreiber verstehen und weniger als, ich sage jetzt mal, klassischen Sales Support oder sowas. Ja? Mhm. Und ich glaube, gerade dieses Thema Digitalisierung, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ne, Fragmentierung von Touchpoints, auch das ganze Thema Transformation mit Elektromobilität, da gilt's, oder anders, da muss das Marketing dafür sorgen, dass der Kunde, wie soll ich sagen, die Begeisterung behält und auch versteht, wie das alles dann zusammenhängt und funktioniert. Ja, und ich glaube, das, was du sagst im Sinne von die einfachsten Dinge müssen halt funktionieren, egal ob das jetzt ein CarPlay ist oder egal oder andere Dinge. Mhm. Das hört sich immer so banal an, aber das ist es halt nun mal immer noch nicht. Und ich glaube, das sind Themen, also die Experience im Auto und um die Marke herum, muss viel, viel stärker in den Vordergrund rücken, weil das ist die harte Währung, an denen uns die Kunden und Kundinnen in Zukunft auch messen werden.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Geht mir jetzt schon so. aber da seid ihr ja gut unterwegs. Ich mag den Begriff der Challenger-Marke. Ich hoffe, du magst ihn auch, weil ich finde, dass er auf euch gut zutrifft. Mit allen, ich habe jetzt auch ein paar Dinge verstanden, die gar nicht so einfach sind, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber das hat mir auch sehr geholfen, sagen wir mal, die Komplexität besser zu verstehen und auch die Dinge, die halt in dieser Branche anders sind als in vielleicht anderen Verticals. Darf ich dir noch eine letzte Abschlussfrage stellen,
ja,
lieber Giuseppe?
Gerne,
so, was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Und du kannst mir, du kannst das jetzt mit einem eher beruflich motivierten Thema oder mit einem privaten oder ich weiß nicht, ob es noch eine dritte Kategorie gibt, beantworten.
Okay, Erik, ich versuche es mal aus meinem privaten Umfeld zu beantworten. Also ich bin vielleicht noch nicht ganz so alt, aber auch nicht besonders jung, um ehrlich zu sein. Und ich habe tatsächlich noch keinen Baum gepflanzt. Ich habe auch noch keine Yacht und ich habe mir auch noch kein Haus gebaut. Und ich bin auch weit von einem Kind weg. Deswegen, um ehrlich zu sein, die Bucketlist ist noch extrem lang, was ich mir da so alles vorstellen könnte. Aber ich glaube, mein größter Wunsch, den ich hätte, ist, wie soll ich sagen, es hört sich jetzt ein bisschen emotional an, aber ich glaube, Family ist ein Thema. Ja, das ist, glaube ich, was ein zentrales Thema ist im Leben. Natürlich habe ich eine Familie, aber ich sage jetzt mal, das noch auszubauen und dafür zu sorgen, dass denen allen gut geht und dass man ein gutes Miteinander hat und schöne Momente miteinander im Leben teilt. Ich glaube, das sollte oder zumindest aus meiner Sicht ist es ein ultimatives Ziel.
Sehr gut. Das finde ich eins der schönsten Ziele überhaupt.
Finde ich auch.
Ja, sehr gut. Ich danke dir für den schönen Abschluss, aber auch für das super spannende Gespräch, dem du uns Einblicke gegeben hast, die ich ohne praktisch deine klare und ehrliche Art so nicht gehabt hätte. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir persönlich für deinen weiteren Weg alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns bald im wirklichen Leben, wir sprechen heute remote miteinander, bald im wirklichen Leben mal begegnen. Und und auch deiner Challenger-Marke Cupra weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, wir brauchen solche Innovationsplayer, egal aus welchem Stall. Aber ihr helft nicht nur unserem engeren Standort, sondern ist man auch dem europäischen Standort wirklich immer besser zu werden.
Vielen Dank. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Das messe ich immer daran, dass es kurzweilig war, weil es ist jetzt dann doch wie im Flug vergangen. Ja. Und in der Tat, Erik, Cupra lebt von Erlebnissen. Und deswegen, wenn du mal in Berlin oder in München bist, dann komm gerne vorbei und dann trinken wir mindestens einen Kaffee, wenn nicht ein Bier.
Wunderbar. Also Berlin schaffe ich fast alle 14 Tage, München alle 6 Wochen. Da freue ich mich jetzt schon.
Du musst nur damit leben, dass bei uns Estrella-Bier gibt. Ich weiß nicht, wie sehr du spanisches Bier magst. Ich mag es sehr gerne. Aber wie gesagt, ja, bist jederzeit gerne eingeladen. Und wenn du tatsächlich dann bald in Berlin bist, dann lass von dir hören und ich freue mich drauf.
Das mache ich.
Das ist
schön, endlich mal zum Bier eingeladen werden. Ganz herzlichen Dank, lieber Giuseppe.
Ganz klassisch. Ciao.
Dankeschön.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung.
Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Ende der Werbung.